Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ostern steht vor der Tür und damit eines der großen Feste des Jahres, die wir gerne mit Familie und Freunden verbringen und es uns dabei so richtig gut gehen lassen. Denn Ostern markiert auch das Ende der Fastenzeit. Und viele Menschen, die aus religiösen oder auch aus gesundheitlichen Gründen gefastet haben, verspüren gerade zu Ostern große Lust auf Süßes und auch darauf, kulinarisch mal was Neues auszuprobieren. Wir finden, dass das der beste Zeitpunkt ist, um sich mal an vegane Rezepte heranzuwagen. Und da ist gerade das Backen ein super leichter Angang, da es sich gar nicht so sehr vom traditionellen Backen mit tierischen Zutaten wie Eiern, Milch oder Sahne unterscheidet. Also nichts wie ran an die vegane Osterbäckerei. Und mit Stina Spiegelberg sprechen wir damit der Expertin für veganes Backen, die das Reformhaus mit exklusiven veganen Rezepten bereichert. Stina ist nach eigenen Aussagen in Frankreich zwischen Croissants und Eclairs aufgewachsen und gründete im Jahr 2010 einen der ersten deutschen veganen Foodblogs. 9 Kochbücher, darunter auch das Standardwerk der pflanzlichen Backkunst Vegan Backen von A bis Z, stammen aus der Feder der renommierten TV-Köchin. Sie verrät uns unter anderem ihr Geheimnis für den perfekten Hefeteig, erklärt uns, wie der gefüllte Hefezopf garantiert gelingt und hat viele weitere Tipps für ein köstliches veganes Osterfest. Dann freue ich mich auf eine weitere Folge mit dir. Hallo Stina.
Hallo liebe Katrin.
Wir sprechen in dieser Podcast-Folge über vegane Osterrezepte, genauer gesagt übers vegane Backen. Und da sind wir bei dir natürlich genau richtig. Aber ich glaube, also das heißt, ich würde dich gerne doch noch mal ein bisschen vorstellen. Vielleicht kennen dich viele nicht, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Du stehst ja mit deinen Kochbüchern und Tutorials und auch eigenem Podcast für ja eine ganz fröhliche, unkomplizierte Herangehensweise an die vegane Küche. Und plädierst dafür, dass man einfach mal ja mit Spaß und Neugierde und ohne Berührungsängste da rangehen soll. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, ich glaube, das Größte, was hinter meiner Arbeit steht, ist den Leuten einfach Möglichkeiten aufzuzeigen. Ich glaube, wir vergessen im Alltag ganz schnell, wie viele unterschiedliche Gerichte und bunte Ideen es gibt und was man alles für sich zu Hause kulinarisch auch ausprobieren kann. Und das so das allergrößte Learning war, als ich vegan wurde, dass ich eben festgestellt habe, huch, es gibt da ja eine ganze Welt an Zutaten, die ich eigentlich nie wirklich verwendet habe, ist das auch genau das, was ich eigentlich weitergeben will. So Spaß an der Küche, bunte Küche und auch Spaß am Neuentdecken und Ausprobieren.
Genau, einfach mal ausprobieren. Und ich finde, da ist Ostern eine super Gelegenheit dafür. Denn es gibt ja viele Menschen, die jetzt auch vor Ostern vielleicht gefastet haben oder sich so ein bisschen zurückgehalten haben. Und da ist die Lust umso größer, sich zu verwöhnen Ostern. Und wir wollen das jetzt mal machen und über vegane Rezepte sprechen, die auch für Anfänger funktionieren. Und ich glaube auch ganz grundsätzlich, wenn man über vegane Küche spricht und vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen damit hat und vielleicht auch noch so ein bisschen, ja, doch noch Berührungsängste hat und denkt, oh, wie mache ich das? Was brauche ich da alles anderes, was ich sonst nicht daheim habe vielleicht? Ich glaube, veganes Backen ist doch ein ganz ideales Feld, um ganz unkompliziert da mal ein paar Erfahrungen zu sammeln, oder?
Ja, ich glaube, viele haben so ein bisschen Angst vorm veganen Backen, weil im Zentrum steht ja immer dieses, wie ersetze ich eigentlich das Ei? Es ist aber so, so einfach, wenn man tatsächlich einfach das richtige Rezept hat. Und was man auch gerne vergisst beim Backen insbesondere ist, es geht ja nicht nur um die Zutaten, sondern ganz oft auch um die Verarbeitungstechnik. Also es lohnt sich auch tatsächlich bei Rezepten einfach mal den Zubereitungsteil zu lesen, anstatt die Zutaten nacheinander in den Topf zu werfen. Und da kommen ganz fantastische Sachen daraus.
Du sprichst es schon an, das Ei. Also Ostern ohne Ei geht nicht. Ostereier, das ist für viele natürlich morgens dann schon dieses ganz hart gekochte Ei, was bunt gefärbt ist. Ja, ich rück gleich mal mit dieser kritischen Frage raus. Osterfrühstück ohne bunte, harte Ostereier. Undenkbar. Was antwortest du?
Es ist alles eine Frage von Perspektive. Ich meine, auch die Ostertradition ist irgendwo entstanden. Für mich steht im Zentrum von jedem Familienfest letzten Endes die Gemeinschaft, also dass man zusammen ist, dass man gut isst. Ostern hat für mich auch ganz viel mit Farben zu tun. Also für mich stehen da so Tulpen, bunte Farben, Pastelltöne und so weiter im Vordergrund. Natürlich auch die Zeit mit der Familie, das gute Essen. Und ich glaube, das alles, das kriegt man auch super vegan hin. Es ist eine Frage der Priorität letzten Endes. Und das Ei selbst, das ist für uns ja eigentlich nur so ein Kunstbegriff, eine Kunstform, die wir mit Ostern assoziieren. Aber wenn man es so rein vom christlichen Glauben ableitet, hat das Ei ja erstmal gar nichts mit Ostern zu tun.
Da hast du natürlich völlig recht. Und klar, Ostereier kann man natürlich auch in Form von Schokoladeneier oder anderen Eiern machen, die man hübsch färbt, wie auch immer. Lass uns gleich mal übers Backen sprechen. Da bin ich immer noch beim Osterbrunch. Ich glaube, das ist so die Gelegenheit, wo man gerne eben in der Familie oder mit Freunden einfach mal so ein richtiges Gelage macht, was bis in den Mittag hineinreicht. Ja, Salziges gehört da drauf auf den Tisch, aber vor allem was Süßes. Vielleicht können wir mal anfangen mit deinen süßen Ideen für den Osterbrunch. Mir fallen da immer zuerst diese Pancakes ein. Was fällt dir ein?
Ja, das ist voll witzig, weil jeder mit Ostern, ich glaube, das ist so eine ganz interne Familientradition, was anderes verbindet. Pancakes sind natürlich super. Wir haben uns jetzt auch so einen kleinen Pancake-Macher für den Tisch besorgt, dass keiner mehr aufstehen muss. Wir haben auch so ein Crepe-Eisen. Sowas funktioniert natürlich immer ganz einwandfrei. Für mich ist es tatsächlich auch Rüblikuchen und dann natürlich alles, was mit Hefe zubereitet ist. Also Hefezopf ist für mich so der krönende Abschluss von Ostern.
Genau, aber für dich ist es wahrscheinlich völlig klar, überhaupt kein Thema. Pancakes oder so kleine Crepes kann man natürlich vegan machen. Was brauche ich dazu?
Eigentlich sind es im Grunde genau die gleichen Zutaten. Also wenn man sich anschaut, die Franzosen, ich bin ja in Frankreich aufgewachsen und die machen nie Crepe-Teig und verwenden den sofort. Ich habe ja gerade vorhin gemeint, die Zubereitung spielt ganz, ganz oft eine Rolle. Und das Ei, was man in dem Teig verwendet, das macht es einem leicht, dass man sofort ready to go ist. Man hat sofort eine Bindung drin. Was aber die Franzosen machen, ist einfach den Teig nehmen und der steht 3-4 Stunden, bevor der dann tatsächlich auch weiterverarbeitet wird. Und das lässt dem Teig auch die Möglichkeit, eine Bindung aufzubauen. Das heißt, der wird viel, viel elastischer, saftiger nachher. Und das ist zum Beispiel was, was man super nutzen kann, auch für vegane Teige. Also es geht viel mehr um die Balance zwischen trockenen und flüssigen Zutaten, also dass die Konsistenz am Ende stimmt und der Geschmack natürlich und zum anderen aber auch, dass man die Verarbeitung richtig einhält und dann kriegt man da einen super Teig raus. Also was ich zum Beispiel mache, ist, ich nehme einfach nur ein Dickel oder ein Weizenmehl, da kann man sogar auch in die Vollkornrichtungen gehen, wenn man will, ein bisschen Öl, ein Pflanzentrink, da nehme ich gern zum Beispiel Haferdrink, bisschen eine Süße, Ahornsirup oder auch Zucker, wenn man möchte. Und dann gebe ich im Zweifel, wenn es schnell gehen muss, einfach mal 1-2 Esslöffel Tapioca-Stärke dazu. Die bringen auch eine Bindung rein. Oder wenn ich weiß, ich mache das am Vortag, dann lasse ich es einfach im Kühlschrank stehen. Und dann habe ich am nächsten Tag einen super Crepe- oder Pancake-Teig, der richtig saftig wird.
Also Pancakes ist schon mal eine ganz einfache Sache. Ich glaube, wo viele so ein bisschen eher, ja, wie soll ich sagen, vielleicht eher Anfänger haben, eher so Manschetten davor, das ist der Hefeteig. Und das ist natürlich der Klassiker zu Ostern, der Hefezopf. Vielleicht können wir erstmal über den Hefeteig, den ominösen Hefeteig sprechen. Ist das tatsächlich so
Hefeteig.
Du, ist das denn so schwer oder bilde ich mir das nur ein? Also ich gestehe jetzt mal an dieser Stelle, ich glaube, meine Mutter hört zu und wird vermutlich mit der Stirn runzeln. Ich habe noch nie einen Hefeteig gemacht.
Okay, gut. Das heißt aber, dir ist auch noch nie einer misslungen. Da bist du wahrscheinlich anderen weit voraus.
Genau.
Ja, also ich kriege zum Hefeteig tatsächlich super viele Zuschriften von Leuten, die sagen, was mache ich falsch? Also ich glaube, einer der häufigsten Gründe, warum was schief geht, ist einfach, dass man dem Teig nicht genug Zeit lässt. Also man will immer die Dinge schnell machen und Hefeteig ist jetzt kein Blitzrezept, je länger der Zeit hat zum Gehen, umso saftiger und besser wird er einfach. Also das muss vorweg gesagt sein, deshalb ist er auch perfekt für Feiertage, fürs Wochenende. Ich bereite den ganz oft vor und mache den dann erst am Tag darauf oder so. Also das einfach mal so zu wissen, Hefeteig ist jetzt nicht wie ich back mir mal kurz einen Kastenkuchen, sondern Hefeteig ist wirklich was. Es gibt auch Blitzrezepte, aber die sind spätestens am zweiten Tag papptrocken. Also da wirklich auf Zeit zu gehen und das richtig zu machen. Und dann ist der Trick eigentlich, vor allem die Probe zu machen, also einen sogenannten kleinen Vorteig, ob die verwendete Hefe noch gut ist. Und da macht eigentlich, spielt gar keine Rolle, ob man frische Hefe nimmt oder die getrocknete. Ich habe eigentlich immer getrocknete Hefe da, weil sie so einfach zu verwenden ist im Vergleich, die wird ja in 2 Wochen im Kühlschrank schlecht. Aber da einfach mal zu testen, weil wenn Hefe zum Beispiel im Schrank lagert oder mal die Sonne drauf gescheint hat, dann über 40 Grad sterben diese Bakterien ab und dann lässt sich die auch nicht mehr verwenden. Also dann, wenn man das schon im Mehl verarbeitet hat, dann ist es einfach schade um die guten Zutaten. Deshalb nehme ich immer so ein bisschen die Hefe am Anfang mit bisschen Zucker, mit bisschen Hafertrink, mischt das und stellt das 10 Minuten beiseite. Und dann sieht man schon, wie so ein kleiner Cappuccino sich bildet und das ist dann die Indiz dafür, die Hefe ist aktiv, mit der kann ich jetzt weiterarbeiten. Und dann ist die auch so weit aktiviert, dass tatsächlich der Teig in der vorgegebenen Gehzeit auch hochgeht. Weil ganz oft hat man eine Hefe, die lag schon ewig im Schrank oder man weiß ja auch nicht, wie lange die schon gelagert wurde, bevor man sie dann gekauft hat. Und dann braucht es einfach länger, dass der Teig aktiv wird und geht im Vergleich zu der Zeit, die vielleicht in einem Kochbuch drin steht. Also so ein Vorteig lohnt sich auf so vielen Ebenen und aktiviert halt eben auch die Hefe, sodass der Teig richtig schön saftig wird. Und dann kann man entweder die Möglichkeit nutzen, dass man den Teig 2 Stunden bei Raumtemperaturen gehen lässt oder eben nur die Hälfte der Hefe verwendet und dann über Nacht gehen lässt. Das sind so die 2 Möglichkeiten. Ich liebe die kalt geführte Methode, nennt sich das, über Nacht im Kühlschrank. Macht den Teig super, super saftig und ja, da stehe ich einfach total drauf.
Also verstanden, man braucht Geduld, Zeit und man muss schauen, dass man eine gescheite Hefe hat, also sprich sozusagen noch eine lebendige Hefe, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du uns erzählen, was wir alles brauchen, um eben so einen tollen Osterzopf hinzukriegen noch. Du hast da ja ein exklusives Rezept entwickelt fürs Reformhaus, den gefüllten Osterzopf und da muss ich natürlich jetzt erstmal wissen, was ich da für Zutaten brauche.
Ja, genau. Also wir haben zusammen ein YouTube-Video dazu gedreht. Also wer da tiefer einsteigen will und sich einfach mal die ganze Zubereitung anschauen möchte, da lohnt sich es auf jeden Fall, direkt bei YouTube vorbeizuschauen, weil da auch die Arbeitsschritte ganz toll erklärt werden, auch nochmal zum Vorteig. Was man braucht, ist im Grunde alles, was in so einem Hefeteig sonst auch drin ist. Also wir brauchen die Hefe, den Zucker und den Haferdrink für den Vorteig. Und dann geht's einfach weiter mit einem Weizenmehl. An der Stelle würde ich auch kein Dinkelmehl verwenden, weil Dinkelmehl lässt sich wirklich ganz anders verarbeiten in einem Hefezopf. Weizenmehl bindet da besser ab und einfacher auch. Weizen hat die bessere Fähigkeit, Feuchtigkeit einzulagern. Das heißt, der Teig wird saftiger und man sollte auch die Knetzeiten von Weizenmehl und Dinkelmehl nicht einfach vertauschen. Dann kommt ein bisschen Öl rein. Und
wenn ich fragen darf, Öl hast du eben schon erwähnt, was für Öl nimmst du da? Egal, oder?
Ich nehme ein Pflanzenöl, ein geschmacksneutrales. Meistens sind die auf Basis von Sonnenblumenöl, also kein natives Sonnenblumenöl, weil es muss ja hoch erhitzbar sein, sondern eben ein Sonnenblumenöl, das bereits verarbeitet wurde und geschmacksneutral ist. Das ist meistens, wird es als Brat- und Backöl verkauft. Das funktioniert ganz, ganz hervorragend. Gibt es auch von einigen Bioherstellern inzwischen.
Okay, und wie geht's dann weiter? Also der Ostertopf, den du da entwickelt hast, der ist gefüllt. Was kommt da alles rein?
Oh, wir haben ganz, ganz leckere Sachen drin. Und zwar ist es auf Basis von Marzipan, Aprikosenmarmelade und Pistazien. Das heißt, wir haben da so eine richtig nussig-fruchtige Füllung. Und wer mal in das YouTube-Video reinhüpft, das sieht auch, wie elegant dieser Zopf nicht nur gefüllt ist, sondern dann eben auch noch geflochten. Also es ist so richtig fancy, wenn man den aufschneidet, hat man in jedem Bissen sowas von der Füllung verschlungen drin. Das sieht total schön aus.
Und das kriegt man auch hin. Also ich habe gerade dieses Flechten, finde ich, sehr kunstvoll. Also auch als Anfänger kann man ruhig mal machen.
Ja, also man sollte darauf achten, nicht zu viel Füllung in die Stränge zu legen und dass die Arbeitsfläche gut bemehlt ist, sodass die Stränge eben auch nach dem Füllen noch verflechtbar sind und nicht an der Arbeitsfläche kleben und eben mit ein bisschen weniger, vielleicht fängt man, wenn man es das erste Mal macht, mit ein bisschen weniger Füllung an, dann hat man einfach die Chance, dass einem das nicht überall rausläuft. Aber es ist ein bisschen messy, das muss ich zugeben. Man hat nachher viel zu tun. Aber es ist einfach total schön und das Endergebnis überzeugt an sich.
Also man kann sich das angucken auf reformhaus.de. Auf der Seite ist dein Video. Da kann man sich dann jeden Arbeitsschritt anschauen.
Genau, richtig.
Super, das hilft ja schon mal, denn ich finde das immer ganz klasse, wenn mir das jemand direkt vormacht. Und wenn er aus dem Ofen rauskommt, machst du dann noch irgendwie, wenn ich vorweg schon mal fragen darf, bevor ich mir das Video angucke, gibt's da noch so ein bisschen Deko, irgendwelche Streusel oder dass es so ein bisschen glänzt? Was machst du damit?
Ja, ich mache ganz gern noch eine Glasur drauf aus Ahornsirup und ein bisschen Hafercuisine, also einer Pflanzensahne. Das gibt dem Ganzen einfach so einen schönen Glanz. Aber ansonsten ist es natürlich total persönliche Präferenz, was man da noch mit oben drauf gibt. So ein paar Kokossplitter sind total schön zur Osterzeit, bunte Streusel, ein paar Zuckereier, worauf man eben Lust hat.
Klingt wirklich, wirklich toll. Du hast ganz am Anfang schon mal sowas wie Rübli-Kuchen gesagt. Da fällt mir ein, wir sollten vielleicht auch mal darüber sprechen, weil Kinder machen natürlich immer wahnsinnig gerne mit in der Küche. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt dieser Osterzopf ein bisschen zu kompliziert ist in den ganzen Arbeitsschritten. Hast du eine Idee sozusagen für veganes Osterbacken mit Kindern?
Ja, also wenn man das gerade dieses Rezept einfach umfunktionieren will für Kinder, dann würde ich da gefüllte Brötchen draus machen. Also dass man einfach einen Esslöffel von der Füllung nimmt, ein bisschen Teig ausrollt, die Füllung reingibt und dann zum Brötchen formt. Funktioniert ganz hervorragend, ist super lecker und lässt sich auch mit Kindern umsetzen.
Kommen wir nochmal zur Rübli oder zur Möhre oder zur Karotte. Ich glaube, das ist alles ein und dasselbe. Bitte widersprich mir, wenn es nicht so ist. Das ist für mich auch so ein typisches Frühlingsgemüse. Wie kann ich das vielleicht in veganen Backrezepten verarbeiten?
Ja, also natürlich ganz klassisch so im Rübli-Kuchen. Ich mache da auch ganz gern Muffins mit einem Frischkäse-Topping draus oder auch eine Rübli-Torte. Also das geht natürlich alles. Ich habe aber auch schon Karotte in Plättchen verbacken. Also man nimmt einfach quasi einen Mürbeteig mit Mandeln oder Haselnüssen, gibt ein bisschen geriebene Karotte mit rein. Ist auch super fein, ist natürlich auch kindertauglich, wenn man das dann entsprechend mit alternativen Süßungsmitteln süßt. Und dann bin ich aber auch zum Beispiel ein Fan, Karotte für herzhafte Dinge einzusetzen. Also auch in so eine Quiche passt das hervorragend rein. Man kann Hefezopf auch herzhaft mit Karotte und Lauch füllen, ist auch super lecker. Also da hat man eigentlich jede Menge Freiheiten.
Eine super Idee, einen herzhaften Hefezopf. Da sind wir wieder beim Hefezopf. Vielleicht können wir auch ruhig mal ein bisschen Werbung machen. Du hast so tolle Backbücher. Also wenn ich es nochmal nachlesen will, werde ich bei dir auf jeden Fall fündig.
Ja, auf jeden Fall. Also in meinem Buch Vegan Backen von A bis Z gibt es jede Menge Rezepte, jetzt nicht nur für Ostern, sondern fürs ganze Jahr, von Torten über Cookies bis hin zu auch herzhaftem Gebäck und Brot. Also da ist echt für jede Gelegenheit was dabei.
Und ich bin irgendwie eben gerade vor allem beim Rübli-Muffin hängen geblieben. Kannst du da nochmal ganz kurz erklären, wie man den macht?
Also der Rübli-Muffin ist eigentlich ganz simpel. Das ist ein Muffinteig, wo dann, wenn man möchte, auch ein Teil des Mehls quasi durch Nüsse ersetzt wird. Und dann gebe ich einfach eine geriebene Karotte, bisschen Zitronensaft rein, gebe vielleicht ein Frischkäse-Topping drauf. Also der ist wirklich in 10 Minuten gemacht und super, super easy und schmeckt allen.
Mhm. Und trotzdem nochmal ganz, ganz doof gefragt, bevor ich jetzt loslege und verschiedene vegane Backrezepte ausprobiere. Ich würde noch mal gerne sozusagen die Basics mit dir kurz besprechen, wenn man es jetzt angehen will und wird sagen, okay, ich will es echt mal ausprobieren. Ich möchte gerne mal komplett vegan backen. Ich möchte das Ei weglassen. Du hast ja gleich am Anfang gesagt, das ist auch überhaupt nicht notwendig. Es geht nur um Bindung. Trotzdem noch mal an dich die Frage, ja, was gehört in meinen veganen Einkaufskorb sozusagen, wenn ich das erste Mal vegan backen möchte?
Also ich glaube, die Zutaten, die ich am allermeisten verwende, ist das, was man eh schon zu Hause hat, also Mehl, Zucker und ein Pflanzentrink. Also da eine Hafermilch zum Beispiel eignet sich super zum Backen, die ist auch lecker im Müsli, also die kommt dann auch nicht weg. Ganz hervorragend auch zum Beispiel für einen Kaffee oder so. Und wenn man dann noch was binden möchte, also das bezieht sich dann vor allem auf große Backwerke,
dann kann man auch immer ein bisschen Tapioca-Stärke zu Hause haben. Also das empfehle ich auf jeden Fall. Und das sind eigentlich schon so zum Backen die Zutaten. Dann kommt es drauf an, will ich einen Backpulverteig machen, dann brauche ich natürlich Backpulver. Wenn ich einen Hefeteig machen will, dann brauche ich Hefe. Aber im Grunde sind die veganen Zutaten gar nicht anders, als wenn ich normal backe. Eine Freundin von mir, die eingestiegen ist in die vegane Ernährung, meinte dann so, total überrascht und glücklich, sie wäre aus dem Urlaub zurückgekommen und hätte festgestellt, sie hat überhaupt nichts da zum Backen. Und dann ist ihr eingefallen, ja, zum veganen Backen hat sie aber alles da, weil du halt keine frische Milch brauchst, du brauchst keine Eier. Das heißt, wenn du aus dem Urlaub kommst und so das Gefühl hast, es sind nur trockene Sachen da, kannst du halt im Nu was Leckeres zaubern. Und das ist genau der Gedanke dahinter. Also du hast im Prinzip schon alles da, schau dich in deinem Vorratsschrank um. Vegan backen ist einfacher, als du denkst.
Ja, super. Also fand ich wichtig, dass du das nochmal erklärt hast. Und ich würde dich nochmal fragen, vielleicht hast du nochmal ein paar Ideen, speziell auch, womit man Erwachsene glücklich machen kann. Weil ich glaube, die Kinder sind happy mit ihren Schokoladen-Ostereiern. Wobei, da möchte ich tatsächlich doch nochmal kurz einen Schwenk machen. Auch das ist natürlich für dich eine ganz, ganz normale Erfahrung. Schokolade in vegan hat dir die Umstellung, ist das dir schwer gefallen bei Schokolade?
Also ich bin ja vegan geworden 2008, das heißt, das sind jetzt schon 14 Jahre inzwischen. Heutzutage findet man überall verschiedenste Sorten, also ob das irgendwie Salted Caramel ist, bis hin zu irgendwie Milchschokolade mit Haselnussstückchen drin. Es gibt wirklich alles vegan. Vor 14 Jahren war das nicht so. Da gab es dann halt einfach irgendwie die Blockschokolade oder die Zartbitterkuvertüre so ungefähr. Das heißt, ich bin viel damals auch in die eigene Pralinenherstellung gegangen und habe mir einfach alles, was ich so, Schokokrossis, sowas, habe ich mir alles selbst gezaubert. Und inzwischen gibt's aber halt alles. Also die Frage zwischen vegan und nicht vegan stellt sich eigentlich nicht mehr. Du kriegst alles auch vegan.
Ja, Süßes ist natürlich nicht nur Schokolade. Ich würde vielleicht fragen nochmal nach süßen Desserts, vielleicht auch was mit Früchten. Was hättest du da sozusagen im Angebot, was auch so ein bisschen besonders ist? Weil Ostern darf es ja auch so ein bisschen spezieller, ich will mal sagen, luxuriöser fast sein.
Luxuriöser. Ja, da sprichst du gerade was an. Und zwar ist mir eingefallen, ich habe doch in meinem Buch Vegan Backen von A bis Z eine Eierlikörtorte drin. Und die ist natürlich perfekt zur Osterzeit. Und auch ein Kuchen mit Aprikosen drin. Das ist ein Aprikosenblechkuchen. Da sieht man auch die Aprikosen dann in so einer Joghurtcreme. Das heißt, man hat quasi diese Eiform-Optik drin, was total schön ist. Und eben dieses Orange auch für mich. Ich habe ja gesagt, Ostern verbinde ich mit bunten Farben und dann dieses Orange von den Aprikosen und die Pistazien drumherum, das ist so richtig wie ein Ei sozusagen auf der Wiese und das ist sehr, sehr anmutig für Ostern.
Also vegane Eierlikör-Torte, das ist echt genial. Also es klingt super und auch, was du gerade beschrieben hast, habe ich direkt vor Augen. Das Auge isst ja mit, wie es so schön heißt. Wir haben am Anfang auch wieder über diese Frage der Traditionen gesprochen. Ostern ist genauso wie Weihnachten, das war ja unser erster Podcast, unser erster gemeinsamer Podcast, das Fest der Traditionen. Wie sehen denn deine Ostertraditionen heute aus? Gibt es was, wo du sagst, das darf bei uns auf keinen Fall Ostern fehlen?
Ja, ich glaube, ein Herzstück ist wirklich der Hefezopf. Also bei uns wird es dieses Jahr auf jeden Fall den gefüllten Hefezopf geben und dann einfach die Familienzeit. Wir drücken alle die Daumen für richtig, richtig gutes Wetter, weil ich glaube, die Kombination aus gutem Essen und schönen Familienspaziergängen sind das Beste an Ostern.
Das ist wohl wahr und ja, in diesen Zeiten geht nichts über gemeinsame Zeit zu verbringen und ja, zu genießen, die Sonne zu sehen und sich am Leben zu erfreuen. Ich muss das jetzt leider mal so ein bisschen pathetisch sagen, aber ich finde auch, das ist jetzt eine Zeit, wo man auch genau das braucht, um so ein bisschen die Seele aufzutanken. Ja, dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank für den zweiten Podcast mit dir, liebe Stina. Und ich habe tatsächlich richtig Lust und ich werde berichten, ich werde mich jetzt mal dran wagen. Der Hefezopf, der muss jetzt sein. Ich werde es versuchen.
So, so cool. Probier das unbedingt aus. Ich kriege ja sowieso immer Notfall-E-Mails zwischendurch. Also wenn du in der Küche stehst und sagst, irgendwas funktioniert nicht, dann schreib mich einfach an. Und das geht natürlich auch raus an alle Zuhörerinnen.
Wenn ihr an Ostern backt, dann verlinkt uns sehr, sehr gerne auf Instagram, zeigt uns, ob ihr den Osterzopf gewählt habt oder vielleicht auch ein anderes Rezept aus vegan backen oder von meinem Blog. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz schöne Ostern. Genießt die Zeit und vor allem auch die Kulinarik drumherum. Lasst es euch schmecken.
Das wünsche ich dir auch, liebe Stina. Frohe Ostern an dieser Stelle schon.
Frohe Ostern, Katrin. Bis bald.
Also, nichts wie ran an den veganen gefüllten Hefezopf. Wie eben gehört, kann man sich in Stinas Video Schritt für Schritt anschauen, wie der garantiert perfekt gelingt. Und klar, die meisten der von ihr verwendeten Backzutaten sind natürlich auch im Reformhaus erhältlich. Probieren Sie's, probiert es einfach mal aus. Viel Spaß und frohe Ostern!
Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.